And if ich beschreibe auch die ewige Zeit, die eine Repräsentation deiner Form ist und durch deren Einfluss die Masse der Menschen damit beschäftigt ist, fromme Werke zu verrichten. Ganz gleich, wie unwissend man hinsichtlich des Pfades des Glücks und des Pfades hinab in den dunkelsten Bereich der Unwissenheit sein mag, jeder ist sich des Einflusses der ewigen Zeit bewusst, die alle Wirkungen unserer materiellen Tätigkeiten verschlingt. Der Körper wird zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren und sogleich untersteht er dem Einfluss der Zeit. Von der Geburtsurkunde des Körpers an, von der Geburtsstunde des Körpers an, wirkt auch der Einfluss des Todes auf ihn. Fortschreitenden Alters bedeutet, dass der Einfluss der Zeit auf den Körper wirkt. Wenn jemand 30 oder 50 Jahre alt ist, hat der Einfluss der Zeit bereits 30 oder 50 Jahre seine Lebensdauer verschlungen. Jeder ist sich über die letzte Stufe des Lebens im Klaren, wenn er den grausamen Händen des Todes begegnen wird. Und manche denken über ihr Alter und die Lage, in der sie sich befinden, nach. Ziehen den Einfluss der Zeit in Betracht und verrichten daher fromme Werke, sodass sie in der Zukunft nicht in eine familienniedere Herkunft oder in tierische Lebensformen versetzt werden. Im Allgemeinen sind die Menschen dem Genuss der Sinne verhaftet und streben daher nach einem Leben auf den himmlischen Planeten. Folglich gehen sie gemeinnützigen oder anderen frommen Tätigkeiten nach. Doch in Wirklichkeit kann man, wie es in der Bhagavad Gita heißt, von der Kette der Geburt und des Todes nicht einmal frei werden, wenn man den höchsten Planeten Brahmaloka erreicht, da der Einfluss der Zeit überall in der materiellen Welt gegenwärtig ist. In der spirituellen Welt jedoch hat der Zeitfaktor keinen Einfluss. Namo Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Simada Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharine Nirvasesa Sunyavari Paskatyari Sadarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sri Vasadi Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kalesh, Kalasya Shvara Rupasya Parisham Cha Pura Parasyate Svarupam Batakurvanti Yatveto Kushalam Jana. Bitte beschreibe auch die ewige Zeit, die eine Repräsentation deiner Form ist und durch deren Einfluss die Masse der Menschen damit beschäftigt ist, fromme Werke zu verrichten. Eine Repräsentation der höchsten Persönlichkeit Gottes in der materiellen Welt ist die ewige Zeit. Das Wirken der Zeit wird beaufsichtigt von der dieser höchsten Persönlichkeit Gottes, repräsentiert sie ja, genauer gesagt von Paramatma, der Überseele, die in jedem Atom und zwischen jedem Atom existiert. Durch die Gegenwart der Überseele allein geht die materielle Welt ihren Gang und, wie soll ich mich ausdrücken, wird die materielle Energie geleitet. Diese materielle Energie geht zielgerecht und derjenige, der das Ziel festlegt und unter dessen Aufsicht sich diese materielle Welt voranbewegt durch die verschiedenen Phasen des Wachstums, des Heranwachsens, des Entstehens, des Wachstums, des Zerfalls und letztendlich des Todes, das ist die Überseele, die überall als Kala Rupa, als Form der Zeit präsent ist. In der vedischen Auffassung von Zeit ist Zeit nicht, eine dynamische Kraft, die Dinge nach vorne bewegt. Das Wort Kala, in dem Wort ist Ka, was vorkommt bei Karma und Karoti und Karyam, bei all diesen Sanskrit-Wörtern, die mit Tätigkeiten verbunden sind. Die Zeit übt mit anderen Worten eine Tätigkeit auf die materielle Welt und auf die Lebewesen, die sich in ihr befinden. Keiner kann dem Einfluss dieser Zeit entgehen. Jeder ist ein Opfer dieser Zeit. Denn diese Zeit ist Gott, diese Zeit ist Krishna. Mrityu sarvaharas chaham, für den Atheisten, der Krishna nicht vorher durch Liebe und Hingabe versteht, ist diese Zeit, tritt Krishna auf in Form seiner Zeit, nämlich des Todes, der den Atheismus ad absurdum führt. Jean-Paul Sartre, wohl der prominenteste Vertreter des Existenzialismus, sagte einmal, ich glaube, ich habe es schon einmal hier in diesem Kreis erwähnt, dass die Bemühung von uns Menschen immer darin besteht, einem gottähnlichen Zustand, das heißt einem Zustand der Vollkommenheit entgegenzukommen, zu treten. Das ist dann auch die Philosophie seiner mentalen Spekulation, dass wir nämlich in dieser materiellen Welt alle Möglichkeit haben, sie zu gestalten, wie wir wollen und somit ein größtmögliches Maß an Glück erreichen können, wenn wir nur frei genug sind von kulturellen und religiösen Inhibitions oder wie sagt man, Einschränkungen oder Beklemmungen. Doch wie Jean-Paul Sartre selber zugeben musste, wurde diese Philosophie widerlegt durch die Tatsache des Todes, die besteht und eintritt, obwohl sich niemand diesen Tod wünscht. Versteht ihr? Nach seiner Philosophie haben wir alle Möglichkeiten, können einem gottähnlichen Zustand entgegenkommen, aber da gibt es den, um es in den Worten von dem Wurzel, wie heißt der, Mühlhasel auszudrücken, ein bayerischer Philosoph, den endgültigen Abräumer, den Tod. Nicht? Da hat also der einfache Mühljafo, ein Knabe vom Dorf, diesen hochintellektuellen Spekulanten, der sich heute einer aufsteigenden Beliebtheit erfreut, einfach geschlagen. Da braucht nicht mal ein Hare Krishna Devotee vorbeizukommen, um Jean-Paul Sartre zu sagen, dass er im Irrtum liegt. So, diese Form Krishnas ist eine Form, über die ich heute gerne sprechen möchte, eine Form, über die wir als Devotis sehr wenig nachdenken. Im Devoti-Leben vergeht die Zeit recht schnell und sehr ereignisreich. Jedenfalls bei einem Devoti, der sich Krishna hingibt. Er hat kaum eine Wahrnehmung von Zeit, von dem raubenden. Man weiß es, wenn man in einem ekstatischen Sankirtan-Geist Literatur verteilt, dann fliegt der Tag wirklich wie im Fluge. Man kann es kaum verstehen. Manche Devotis haben zu wenig Zeit zum Essen und zum Schlafen, weil das geht alles so schnell vorüber mit der Zeit. Für jemanden, der auf einer Ebene des Krishna-Bewusstseins existiert, wird die Zeit also anders erfahren, schon in auf unserer Sadhana-Stufe, als die Zeit für einen Materialisten. Man nennt das das ist ein interessanter und wichtiger Punkt. Für den Materialisten, der sich mit leidvollen Tätigkeiten beschäftigt, er muss mit dem Problem der Langeweile kämpfen Und für ihn kann es vorkommen, dass sich die Zeit wie in einer Qual vollzieht. Und wenn der Materialist jetzt sich sehr viel vornimmt, wie wir es heute bestimmt unter unseren Altersstufen finden, also die Yuppies, die 30-Jährigen, die bis 35-Jährigen, sind ja manchmal sehr leidenschaftlich beschäftigt und haben keine Zeit, so vergeht ihr Leben unter dem Einfluss der Erscheinungsweise der Leidenschaft, was ebenfalls Leid hervorbringt. In diesem Leben, wo sich der Knoten des Herzens mehr und mehr versteift und man mehr und mehr abhängig wird von den materiellen Arrangierungen, die man schafft, um Freude zu werden, ist man schon am Leiden, wenn man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ist und im nächsten Leben erst recht. So. Für den Materialisten ist die Zeit wie ein Butler, der auf einem silbernen Teller Leid serviert, ausserviert. Ob er nun sich langweilt oder völlig in der Erscheinungsweise der Leidenschaft verstrickt ist und völlig voll ist mit seinem Plan. Während der Gottgeweihte, für ihn ist die Zeit Krishna. Es ist ein sehr interessant und er ist sehr vertrauensvoll. Der Materialist hat immer Angst, was in der Zukunft geschehen wird. Jetzt beispielsweise sind gestern fürchterliche Erdbeben ausgebrochen. Ich glaube in Kalifornien, hat jemand das verfolgt? Auf den Salomoninseln. Sie sind auch in ernsthaften Gebieten ausgebrochen. Ich habe sowas gehört von vielen Leuten, die sehr betroffen waren. Oder man hat Angst vor der Kriegsgefahr, oder jetzt die neueste Angst ist die Umweltkatastrophen, die ausbrechen werden. Der Materialist hat immer Zeit, hat immer Angst vor der Zeit, weil die Zeit ihm das Karma präsentiert, das sein schlechtes Karma. Wenn für den Gottgeweihten diese Zeit Krishna ist und er nicht Angst hat. Ein richtiger Devotee des Herrn, der sich richtig im hingebungsvollen Dienst des Herrn beschäftigt, für ihn kann die Zeit nur Gutes bringen. Oder wie Prabhupada sagt, er sieht in eine bright future, eine helle Zukunft, lichte Zukunft. Er sieht in eine lichte Zukunft hinein. Denn Krishna will den Devotee, der Zuflucht sucht bei seinen Lotusfüßen, zu sich nehmen und bereitet ihn in diesem Leben dazu vor. Und ganz gleich, ob die materiellen Umstände leidvoll sind oder nicht, Krishna gibt seinen Devotee und beschützt seinen Devotee. In Indien, wo wir gerade von Erdbeben sprechen, in Indien gab es einmal ein Erdbeben, der eine ganze Stadt niedergemäht hat. Nur ein Haus stand noch, in dem wurde freudig Hare Krishna gechantet. Das war das Haus eines Gottbruders von Srila Prabhupada. So, die Zeit für einen Devotee ist in jedem Fall gut. Selbst wenn die Zeit für den Devotee bedeutet, dass er den Körper aufgibt. Selbst dann. Dann ist Tod etwas, was der Devotee begrüßt. Wie König Kula Shekhar, der betet: Oh, ich möchte am liebsten jetzt sterben. Bin jetzt in meinem Bewusstsein gut fixiert auf Krishna. Krishna Tvadiya Fadavankaja Panjarantam Adyeva Vishatume Manasara Jahansa Rana Prayana Samaye Kapa Vatupitae Santavaro Vadandido Svaranam 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 Kutaste. Jetzt, Kutaste, wo ich mich an dich erinnere, oh Krishna, da würde ich ganz gerne sterben. Warum? Ganz einfach. Weil jetzt der Schwan meines Geistes in den Lotusstängeln deine Lotusfüße verspielt. Während zur Zeit des Todes, wenn ich also an Altersschwäche jetzt sterbe, dann werde ich vielleicht nicht an deine Lotusfüße denken können, weil großer körperlicher Schmerz mich heimsucht und ich ein Schleim in die Kehle bekomme, sodass meine Äußerungen schleimvoll sein werden. So, oder Verschleimung habe und nicht richtig chanten kann. So, der Devotee begrüßt also alles, was ihm Krishna mit der Zeit gibt und ist somit in aufgehoben, während der Materialist immer zu jedem Zeitpunkt eine Angst hat. Jeder Materialist trägt mit sich seine kleine Angstbombe, der Angst hat, dass sie irgendwann mal explodiert. Bombs. Und mit allerlei Alkohol und Ablenkung versucht er, diese Angstbombe loszuwerden, aber die ist ihm unter die Haut genäht. Nun möchte ich über einen interessanten Punkt sprechen, der für einen Devotee Krishnas unbedingt wichtig ist. Und da Srila Prabhupada sagt, man solle aus seiner Verwirklichung heraussprechen, ist mir dieser Punkt also sehr am Herzen und ich würde mich sehr freuen, wenn ich die einem dankbar lauschenden Zuhörerkreis zugänglich machen kann, diese Information. Im vierten Kanto des Srimad Bhagavatams gibt Narada Muni eine hochinteressante Erklärung über den Wechsel der physischen Körper. Und zwar, wir hatten schon in der letzten Woche einige Verse da vorgetragen. Ich möchte hier noch einige andere Verse vortragen. Man kann die geistige oder bewusstseinsmäßige Stellung eines Lebewesens an den Tätigkeiten der beiden Arten von Sinnen erkennen. Der wissenseigenen Sinne und der Arbeitssinne. Ein Mensch, der in seinem geistigen Bewusstsein Krishna-Bewusstsein hat, wird mit seinen wissensaneignenden Sinnen daran immer interessiert sein, sich mit Krishna zu beschäftigen. Er wird sich mit Bildern von Krishna umgeben, ihm widerstrebt es, in die Augen der Materialisten zu schauen, er wird gerne Krishna-bewusste Musik hören. Seine ganzen wissensaneignenden Sinne werden von dem Wunsch erfüllt sein oder wird nur sich damit Krishna befassen wollen. Da ein geschulter Devotee, besonders die älteren Devotees, können sehr deutlich feststellen, wo andere Devotees stehen, indem sie sehen, worüber die Devotees sprechen, zum Beispiel, wenn das wissenserwerbende Sinn, nämlich das Ohr, sehr interessiert ist, ständig über Krishna zu hören, über Krishna zu lesen. Kann man verstehen, hier ist ein sehr Krishna-bewusster Devotee. Und so können jede, man kann sehen, wie die Devotees die Dedis anschauen, wo ihr Bewusstsein ist. Denn der Bewusstseinszustand wird sich durch die wissenserwerbenden Sinne zeigen. Ein Mensch, der sehr lustvoll ist, wird immer Playboy lesen wollen. Und ein Mensch, der sehr interessiert ist an Geld, ist Kapital und solche. Auch die Arbeitssinne zeigen sehr deutlich den Bewusstseinszustand. Das ist sehr diese einfache Kunst lehrt ein Sankirtan-Devotee in erstaunlich kurzer Zeit kennen. Prabhupada sagt, es gibt ein Sprichwort, das besagt, das Gesicht ist der Spiegel des Geistes. Wenn jemand zornig ist, kommt sein Zorn sofort auf seinem Gesicht zum Ausdruck. Außer bei einem Thailänder, der immer lächelt, auch wenn er jemanden umbringt. Aber, das ist aber man kann es dann auch sehen in den Augen und so. Ne? Ebenso werden andere Gemütszustände durch das Verhalten des grobstofflichen Körpers wieder gespiegelt. Wenn zum Beispiel Zorn im Geist mit der Zunge connected wird, verbindet wird, dann schmäht einer einen anderen. Oder wenn der Zorn durch die Hand zum Ausdruck kommt, dann ballt sie zur Faust und haut auf den Tisch oder woanders. So, Können wir also die feinstofflichen Tätigkeiten des Geistes an den grobstofflichen Äußerungen sehen? Das ist etwas, was ich mal, wenn ich auf Sankirtan gewesen bin, habe ich die Sankirtan-Devotis beobachten dürfen, wie die manchmal einem Menschen aufs Gesicht zu sagen, wo die so stehen. Ich weiß, dass manche Sankirtan-Devotis kriegen diese Shaktis, wenn einer längs geht, an der Art, wie er geht und wie er blickt, wissen sie also, dass der im nächsten Augenblick sagen wird, kennen Sie das Buch Mormon? Das kann man von einem Kilometer wahrnehmen. Ist es nicht so, diese Mormonis? Oder man kann einen Lehrer so sehen. Die strahlen so viel Autorität. Oh, Herr Lehrer, sagt der Sankirtan-Devoti, denn woher wissen Sie denn das? Die strahlen so viel Autorität aus. Und dann sagen sie irgendwas, was auf dem Buch ist. Bringen Sie mal das Buch der größten Autorität. Schnall das mal, was auf Ihnen wert, was vernünftig ist. Oder? So, dieser Punkt macht Narada Muni. Man kann die geistige oder bewusstseinsmäßige Stellung eines Lebewesens an den Tätigkeiten der beiden Arten von Sinnen erkennen. Der wissensaneignenden Sinne und der Arbeitssinne. Ebenso kann man am Geisteszustand oder Bewusstsein eines Menschen seine Stellung im vorhergehenden Leben erkennen. Also etwas sehr wichtig für die Bodhis zu verstehen. Manchmal haben die Bodhis verschiedene Schwierigkeiten in ihrem Krishna-Bewusstsein. Sie haben die Neigung, Dinge, sie können es irgendwie nicht so ernst nehmen, oder sie haben bestimmte Tendenzen, nach Berühmtheit zu streben und so weiter. Wir sollten, wenn wir diese Tendenzen sehen bei uns selber, erkennen, das sind noch Überbleibsel von unserem letzten Leben, wo wir vielleicht ein kleiner Arbeiter waren, der John Travolta imitieren wollte, jeden Tag Fitnesstraining gemacht hat, um mal berühmt zu werden und so weiter und so fort. Wir sollten in unserer Anschauung des Lebens ein wenig von der physischen Ebene herunterkommen und mehr die eigentlichen Gesetze der Natur verstehen. Ich merke es bei einem esoterischen Konzert. Aber das ist sehr wichtig, so dass wir mit unserem Leben ein bisschen tiefer unser Leben anschauen. Nicht? Wieso ist ein Mensch so, wie er ist? Wieso hat er das Bewusstsein? Wieso ist Gadadhar so ein Wissenschaftler und Lila Shuka wie ein Musikvulkan? Nicht? Das sind offensichtlich oder I don't know wie. Hat mal eine. Anyway, ich will hier gerne Beispiele nennen, wenn ich mich einmal mit meinem Geist kontrolliere, dann mache ich sofort das klassische Beispiel, weil das ein materieller Bereich ist, über den man wirklich nur lachen kann. Ich muss da sehr vorsichtig sein, dann mal ein Beispiel. Wieso ist jemand so, wie er ist, im Guten und im Schlechten? Da sind Überbleibsel von einem letzten Leben die hier sind. So im Krishna-Bewusstsein sind all diese Überbleibsel oder all diese Dinge, die wir im Bewusstsein eines Menschen sehen können, im Grunde genommen karmische Fesselungen, vor denen sich der Devotee in Acht nehmen muss. Wenn er es nicht schafft, diese Neigung in Krishnas Dienst zu stellen und zu purifizieren, zu erläutern. So, Narada Muni macht weiter in diesem sehr, sehr interessanten Gespräch, also wer es nachlesen möchte, 4. Kanto, 29. Kapitel, Vers 63 sind wir angefangen. Manchmal erfahren wir plötzlich etwas, was wir niemals im gegenwärtigen Körper durch Sehen oder Hören wahrgenommen haben. Manchmal sehen wir solche Dinge plötzlich in Träumen. Prabhupada sagt, manchmal denken wir in Träumen, wir flögen am Himmel, selbst wenn wir keine Flugerfahrung haben. Das bedeutet, dass wir einmal in einem früheren Leben als Halbgott oder als Astronaut am Himmel geflogen sind. Als UFO-Mensch. Der Eindruck befindet sich in der Vorratskammer des Geistes und gelangt ganz plötzlich zum Vorschein. Es ist wie bei einer Fermentation, die in den Tiefen eines Gewässers stattfindet und sich manchmal in Blasen auf der Wasseroberfläche manifestiert. Das ist auch wichtig, ein Devotee erfährt manchmal, wie in seinem Geist Dinge auftauchen, die unerwünscht sind. Kennt ihr das? So eine stinkende Blase. Nicht? Der Devotee muss zu diesem Zeitpunkt ruhig Blut bewahren und verstehen, in der Vorratskammer des Geistes sind noch so viele Dinge, und wenn er nicht achtsam seinen Geist in Krishnas Dienst stellt, das ist die positive Schlussfolgerung des Devotees, werden natürlich mehr und mehr diese Dinge zum Vorschein kommen, in störenden Augenblicken. Aber wir machen weiter, denn wir kommen auf einen Punkt zu. Deshalb, mein lieber König, entwickelt das Lebewesen, das eine feinstoffliche, geistige Bedeckung trägt, würde ich hier lieber sagen, mentale Bedeckung trägt, aufgrund seines vorhergehenden Körpers alle Arten von Gedanken und Vorstellungen. Alles, was wir hier denken und so, das haben wir uns angeeignet während vieler Leben. Darauf kannst du dich verlassen, sagt er. Es ist nicht möglich, etwas gedanklich zu erfinden, ohne es im vorhergegangenen Körper wahrgenommen zu haben. Der Geist ist die Ursache dafür, dass das Lebewesen entsprechend seiner Verbindung mit der materiellen Natur eine bestimmte Art von Körper erhält. Am Geisteszustand kann man erkennen, was das Lebewesen in seinem vergangenen Leben war und welche Art von Körper es in Zukunft haben wird. Deshalb kann man am Geisteszustand die vergangenen und zukünftigen Körper erkennen. Der Devotee, der das versteht, weiß, dass die Hauptaufgabe, die er in diesem menschlichen Leben hat, seinen Geist zu läutern, der mit einer eigenen Dynamik ausgestattet ist, die ihn in einen nächsten physischen Körper hineintragen kann. Und jetzt. Der Geist des Lebewesens fährt fort, in verschiedenen grobstofflichen Körpern zu existieren. Der geht mit uns. Unser Portemonnaie geht nicht mit uns, unser Doti geht nicht mit uns, nicht mal unsere Chantbeats, die wir zur Zeit der Einweihung gekriegt haben, aber unser Geist. Deswegen ist Krishna-Bewusstsein keine äußere zur Schaustellung von irgendetwas, sondern eine innere Kultivierung. Und je nach den Wünschen, das war jetzt mein Einschub, nicht im Text drin, und je nach den Wünschen zur Sinnenbefriedigung, die man hegt, hält der Geist verschiedene Gedanken fest. Ein Schwein zum Beispiel denkt an andere Dinge als ein Halbgott. Im Geist tauchen diese verschiedenen Verbindungen auf. Deshalb erscheinen diese Vorstellungen manchmal als Dinge, die wir niemals zuvor gesehen oder gehört haben. Ja, hier, jetzt werde ich gleich komplettiert. Die Seelenwanderung wird durch den feinstofflichen Körper verursacht, der die Vorratskammer aller Arten von materiellen Wünschen ist. Wenn man nicht vollständig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, werden materielle Wünsche kommen und gehen. Das ist das Wesen des Geistes, denken, fühlen und wollen. Und jetzt kommt mein Vers hier. Krishna-Bewusstsein bedeutet ständige Gemeinschaft mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in einem solchen Bewusstsein, dass der Gottgeweihte die kosmische Manifestation genauso ansehen kann wie die höchste Persönlichkeit Gottes. Solche Sichtweise ist nicht immer möglich, doch sie manifestiert sich genau wie der dunkle Planet, der als Rahu bekannt ist und in der Gegenwart des Vollmondes zu beobachten ist. Dieser Rahu-Planet ist nicht immer sichtbar, sondern taucht nur in ganz bestimmten Phasen auf. Zum Beispiel bei der völligen Mondfinsternis schiebt er sich vor den Mond. Und genauso ist Krishna-Bewusstsein nicht immer sichtbar. Wenn man aber vertieft ist in Krishna, taucht es plötzlich auf. So, tatsächlich tragen die Wünsche, in der Brahma-Sanghita wird gesagt, wenn jemand völlig im Krishna-Bewusstsein vertieft ist, verringert sich sein Vorrat an materiellen Wünschen. Tatsächlich tragen die Wünsche nicht mehr in Form von grobstofflichen Körpern Früchte. Stattdessen wird durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes der Vorrat der Wünsche auf der mentalen Ebene sichtbar. Wir alle tragen diese Wünsche, die wir in vorangegangenen Leben entwickelt haben, noch mit uns. Diese feinstofflichen Dinge sehen wir noch in unserem physischen Körper. Die sind noch drin und die warten darauf, vorzutragen. Man nennt das Kutastha, das sind karmische Reaktionen, die in Form von Samen noch da sind und die aufgehen werden und sich langsam manifestieren werden, sodass sie zu einem Entschluss greifen, der dann zu einer Handlung führt, die dann erst ein karmisches Ergebnis mit sich bringt. Jedenfalls im Kali-Yuga bringen lediglich Handlungen ein karmisches Ergebnis. Du machst beispielsweise den Entschluss fassen, einen Mord zu begehen und den nicht man macht den Entschluss fassen, irgendwas zu tun und kommt nicht dazu. Das bringt dann keine karmischen Reaktionen. Aber normalerweise sind hier Vorratskämmer drin, und jeder trägt so ein Vorratskammer, so ein Archiv mit Milliarden von Einspeicherungen und Samen, die alle noch groß werden können. Nun, im Krishna-Bewusstsein kommt etwas ganz Besonderes, was ihr noch nicht wisst, was 99% von den Devotees hier noch nicht wissen wollen, und das ist eurer Aufmerksamkeit bestimmt eben entgangen, deswegen werde ich es nochmal vorlesen. Obwohl also diese Wünsche da sind und normalerweise in grobstofflichen Körpern Frucht getragen hätten, wird im Krishna-Bewusstsein durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes der Vorrat der Wünsche auf der mentalen Ebene sichtbar. In diesem Zusammenhang lässt sich die Dunkelheit, die den Mond befällt, die sogenannte Mondfinsternis, dadurch erklären, dass ein anderer als Rahu bekannter Planet diese verursacht. Nach der vedischen Astronomie gibt es einen unsichtbaren Planeten, der Rahu genannt wird. Manchmal wird der Rahu in der Gegenwart des Vollmondlichtes sichtbar. Folglich scheint dieser Rahu irgendwo in der Nähe der Umlaufbahn des Mondes zu existieren. Das Scheitern der jüngsten Mondexkursionen mag auf den Rahu zurückzuführen sein. Wer übrigens daran zweifelt, an dem Scheitern der jüngsten Mondexkursion, kann sich bei mir melden. Ich habe eine sehr nice Zusammenfassung, einen 5-seitigen Artikel über das Thema "Waren wir gar nie auf dem Mond?" von einem Devote geschrieben. Mit anderen Worten begeben sich diejenigen, die eigentlich zum Mond fliegen wollen, wahrscheinlich zu diesem unsichtbaren Planeten Rahu. Sie fliegen also nicht zum Mond, sondern zum Rahu. Und nachdem sie diese Planeten erreicht haben, kehren sie zurück. Doch ungeachtet dieses Diskussionspunktes sollte man wissen, dass ein Lebewesen unermessliche und grenzenlose Wünsche nach materiellem Genuss hegt und von einem grobstofflichen Körper zum anderen wandern muss, bis diese Wünsche erschöpft sind. Prabhupada hat gesagt, selbst wenn man stirbt und man hat einen Wunsch, noch einen Pfennig zu verdienen, muss man Geburt nehmen, um diesen Pfennig zu verdienen. Kein Lebewesen ist frei vom Kreislauf der Geburten und Tode, solange er sich nicht dem Krishna-Bewusstsein zuwendet. Deshalb wird in diesem Vers deutlich erklärt, hat Vaikanishte, dass man, wenn man völlig ins Krishna-Bewusstsein vertieft ist, von vergangenen und zukünftigen mentalen Wünschen befreit wird. Dann manifestiert sich durch die Gnade des höchsten Herrn alles gleichzeitig im Geist. Der Devote sieht mit anderen Worten all seine materiellen Wünsche einfach auftauchen im Geist. In diesem Zusammenhang führt Vishwanath Chakravarti Thakur das Beispiel von Mutter Yashoda an, die gesamte kosmische Manifestation im Munde Shri Krishnas sah. Durch die Gnade Shri Krishnas sah Mutter Yashoda alle Universen und Planeten in seinem Mund. Ebenso kann durch die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes Krishnas ein Krishna-bewusster Mensch alle seine schlummernden Wünsche gleichzeitig sehen und alle seine zukünftigen Körperwechsel beenden. Diese Gelegenheit wird besonders den Gottgeweihten gewährt, um seinen Weg zur Rückkehr nach Hause zu Gott zu klären. So, das ist einfach so ein wunderbarer Punkt. Wer es nachlesen möchte, 4. Kanto, 29. Kapitel, Vers 70, den Prabhupada hier offenbart hat, der uns zu denken geben sollte. Wir sind in diesem Krishna-Bewusstsein durch die einzigartige Gnade von Sri Chaitanya Mahaprabhu und Srila Prabhupada und haben wir diese wunderbare Gelegenheit, einfach unser Karma zu beenden, die Vorratskammer unseres Geistes mit seinen vielen samenhaften Wünschen zu beenden. Und manchmal kommt, oder was vorkommt im Krishna-Bewusstsein, ist, dass man plötzlich seine Wünsche auf der mentalen Ebene sieht. kann mich erinnern, als neuer Bhakta, als Kami, war ich mit der Rock'n'Roll-Szene ein wenig verschwistert. Ich habe ein bisschen und als neuer Bhakta war ich dann immer noch, kamen mir diese ganzen, sah ich diese Wünsche, die ich wohl hatte auf der mentalen Ebene. Zum Beispiel machten wir Kirtan und plötzlich stand mein Lieblingssänger im Kirtan und ich habe ihn eingeladen, mach doch mit bei uns und liede du mal einen Kirtan. Und dann hat Mick Jagger ein Kirtan geliedet, ist ein sinnvoller Mensch, aber ein interessanter Sänger auf der mentalen Ebene, hat ein Kirtan geliedet durch Mannheim. Und ich weiß noch, da waren Millionen von Leuten natürlich da, um das mitzuerleben. Fernseh war auf dem Dach und filmte das Ganze. Nicht? Und dann sind wir hochgesprungen und an einem bestimmten Zeitpunkt habe ich gesagt, jetzt einmal ruhig, du kennst die Steigerungsmelodie nicht. Und bin dann losgedüst mit dem Kirtan und habe den übernommen sozusagen. Ein anderes Mal, als neuer Bhakta, da weiß ich noch, da habe ich gepredigt zu dieser Kapelle. Ich kann mich noch deutlich daran erinnern. Dann habe ich den einen Keith Richards im Gebet gehabt. Gentlemen, du musst jetzt joinen. Nein, du musst jetzt noch auf Tour. Wenn ich die Tour zu Ende habe, bin verpflichtet, vertraglich verpflichtet, dann werde ich joinen. Du bist so lasterhaft wie ein Hund. Du kannst dich nicht kontrollieren, nicht für eine Sekunde. Wenn du jetzt nicht in Tempel kommst, ist alles aus und vorbei. Ja, das erzähl mal den anderen, hat er gesagt. Da machen wir einen Ersatz, habe ich gesagt, dann geht das schon. Aber meine Licks kann keiner spielen. Du kennst nicht meine Fähigkeiten. Und da habe ich den anderen klar gemacht, Kies muss jetzt in Tempel, ein Bhakta-Programm, vollgestopft werden mit Prasadam, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Und ich werde einfach die Gitarre spielen für die Tour. Und so... total verrückt, nicht? Stellt euch mal vor, ein Bhakta in dieser sinnvollen Atmosphäre, die auf der Bühne gezeugt wird. Aber da waren also auf der mentalen Ebene ganz deutlich, deswegen bin ich so erleuchtet über diesen Vers, hat Krishna plötzlich die ganzen materiellen Wünsche erfüllt. Nicht? Und da ich irgendwie hatte das so im Verlauf des Predigens gemacht, weil ich schon Bhakta schon so einen missionarischen Geist gehabt hat, hatte das benutzt und hat mich da einfach auf die Bühne gestellt. Ich weiß noch, ich stand dann in der Ernst-Merck-Halle, meine ganzen Freunde konnten es nicht glauben, wie ich spielte und durch die Luft wirbelte und alle zum Ende sagte, das war alles jetzt Nonsens, jetzt legen wir einen Kettern auf die Bretter, nicht? Und so weiter. Das war einfach, und das ist hier, was Krishna gesagt hat, das geht vielen die Devotees, manchmal sind die Devotees unglaublich gestört, wenn sie plötzlich im Traum solche Sachen sehen, wie Dinge, die absolut mit materiellen Wünschen zu tun haben. Wollen wir mal so dezent bleiben und hier keine Beispiele geben. Oder manchmal gehen die Bodhis durch so kappeliges Wasser, wie man also schwierige Bereiche hindurch in ihrem Devotee-Life. Und weil sie plötzlich so viele materielle Wünsche sehen, dann wollen sie hier in Reise und wollen sie das und wollen sie heiraten. Und dann wollen sie dies und jenes praktizieren. Und so weiter. Man muss einfach verstehen, das sind materielle Wünsche jetzt, die auf dieser Ebene, dieser mentalen Ebene zum Vorschein kommen, auf die wir aber nicht einzugehen haben. Nee, das ist einfach, dass Krishna uns hilft, dass die einfach blub sich so entladen, ohne dass wir da was haben. Ist doch sehr hilfreich, dieses Verständnis. Nicht immer, du bist jetzt ein neuer Bhakta und ich kann mir vorstellen, dass da manchmal ganz schön was entsteht auf deinem Bildschirm deines Geistes, nicht? Ja, ja. Gut. So, der Devotee, und hiermit möchte ich jetzt enden, kleine Sätze von Srila Prabhupada noch hierzu. Der Devotee sollte also hier das verstehen und sich ganz intensiv dem Krishna-Bewusstsein zuwenden, um seinen Geist bewusst zu läutern. Wir sollten nicht so grobstofflich sein und einfach denken, es stimmt alles auf der physischen Ebene, bin ich gesund, kräftig, kann ich meinen Service auch gut tun. Das ist wichtig, Aber zuerst sollten wir sehen, dass unser Geist bei Krishna-bewussten Themen ist. Dann wird unser Service sich erweitern, ohne dass wir Grenzen haben. Es ist Prabhupada sagte, wenn die Devotees in dieser Bewegung Krishna-bewusst werden, wird diese Bewegung so anziehend sein, dass unglaublich viele Leute attracted werden. So, und hier möchte ich jetzt euch vorlesen, etwas, was euch bestimmt helfen kann. Krishna-Bewusstsein bedeutet, wir sollten immer zufrieden und glücklich sein. Nicht, dass wir an etwas arbeiten müssen, was völlig unmöglich zu erreichen ist und überlastet werden. Wir werden dann durch die selbstgeschaffenen Hektik so unglücklich werden, dass wir allen Enthusiasmus verlieren und alle Hoffnung aufgeben. Durch alle Mittel müssen wir, auf alle Fälle müssen wir, das ist manchmal, was geschieht bei einem Devotee, der so ein Kurvenleben führt, nicht? Der macht eine unglaubliche Bemühung und das wird dann so, und wird dann sogar ganz erfolgreich und es wird dann sehr, er wird sehr hektisch im Geist, sehr unzufrieden, ihm fehlt etwas und dann in der nächsten Woche kann er überhaupt keine Bücher mehr verteilen. Kennt ihr das? Nicht? Weil der Geist so unglücklich wird, weil man so unzufrieden ist, weil man so ausgebrannt, sagen wir ja in unserer schönen klaren Sprache. Nein, durch alle Mittel müssen wir bemüht sein, unseren spirituellen Status zu erhalten. Das ist der Punkt. Nicht, dass wir verrückt werden nach vielen Gebäuden, nach vielen Devotees, die wir machen wollen, nach vielen Life-Members, nach diesen und jenen. Nein, die sind nur Wege, um die Devotees zu beschäftigen, sodass sie das Prinzip anwenden, in Hingabe zu leben und Arbeit für Krishna zu tun, etwas für Krishna zu tun. Es ist nicht das Ergebnis der Arbeit, was wir wollen. Wenn wir ernsthaft predigen, nur zu einer Person an einem Tag, reicht das aus. Wir brauchen nicht große, große Programme. Mach dir also keine, sei nicht bekümmert durch diese Dinge. Krishna does not like, liebt es nicht zu sehen, dass ein ernsthafter Devotee leidet oder frustriert oder depressiv wird. Er wird nicht müßig dabei stehen. Fürchtet euch nicht. Krishna hat einen Plan für jeden von euch. Denkt immer daran. Und sehr bald wird er das geben, was euer Herz sich wünscht. Everything to your heart's desire. So, hier habe ich meine Präsentation erschöpft. Ich glaube, die Themen sind sehr klar, oder? Oh, läuft die Schlepperarbeit.